hören den Springer Medizin Podcast.
Behandlungsfehler vor Gericht. Patient klagt, Arzt haftet. Unzureichende Aufklärung führt zu Schadensersatz. Schlagzeilen wie diese liest man immer wieder. Solche Fälle verunsichern. Nicht nur Patientinnen und Patienten, sondern auch Ärztinnen und Ärzte. Medizinstrafrecht ist längst kein Randthema mehr, sondern ein eigenständiges Rechtsgebiet. Und trotzdem ist es für viele Medizinerinnen und Mediziner etwas, das erst dann eine Rolle spielt, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Heute verlassen wir deshalb unser medizinisches Terrain und tauchen ein in die Welt des Medizinstrafrechts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Springer Medizin Podcasts. Mein Name ist Cecilia Weber und ich bin aus der Online-Redaktion von springermedizin.de. Ich freue mich sehr, heute Frau Dr. Katrin Frank begrüßen zu dürfen. Sie ist Rechtsanwältin und Strafverteidigerin mit Schwerpunkt auf Medizinstrafrecht in Frankfurt am Main und durfte schon einige Ärztinnen und Ärzte als Rechtsbeistand begleiten. Herzlich willkommen, Frau Dr. Frank.
Liebe Frau Weber, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Bevor wir tiefer einsteigen, sollten wir einmal darüber sprechen, was es eigentlich mit dem großen Feld des Medizinrechts auf sich hat. Was genau umfasst eigentlich das Medizinrecht?
Das ist eine spannende Frage, die zugleich nicht so einfach zu beantworten ist. Medizinrecht an sich betrifft die zivilrechtliche Seite. Das bedeutet, dass Patienten ihren Behandler verklagen auf Schmerzensgeld oder Schadensersatz. Davon abzugrenzen ist die medizinstrafrechtliche Komponente, wie Sie es auch einleitend schon gesagt haben, ein eigenständiges Rechtsgebiet. Auch hier ist ein Behandlungsfehler oftmals Ursprung eines solchen Verfahrens. Die Verfahren werden hier allerdings, anders als im Zivilrecht, von der Staatsanwaltschaft, also von den Ermittlungsbehörden geführt.
Jetzt haben Sie schon einige Medizinerinnen und Mediziner vertreten dürfen. Was ist aus Ihrer Erfahrung heraus einer der häufigsten rechtlichen Fehler oder vielleicht gibt es auch mehrere, mit denen Medizinerinnen und Mediziner konfrontiert werden?
Gerade im Medizinstrafrecht, wenn man jetzt den Klinikalltag sich anschaut oder auch den Alltag in Praxen, spielen die Körperverletzungs- und die Tötungsdelikte eine sehr große Rolle, häufig in der Fahrlässigkeitsvariation. Denn man muss wissen, jedes medizinische Handeln stellt per se einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit der Patienten dar. Und der ist im strafrechtlichen Sinne nur dann gerechtfertigt, wenn der Patient vorher eingewilligt hat. Und wann kann ein Patient einwilligen? Wenn er wiederum davor vom Behandler ordnungsgemäß aufgeklärt wurde. Darüber hinaus gibt es allerdings auch Sachverhalte neben diesen fahrlässigen Körperverletzungs- und Tötungsdelikten, die aus organisatorischen oder systemischen Mängeln im Klinik- oder Praxisalltag raus resultieren.
Was wären denn diese Mängel, die aus dem medizinischen oder Praxisalltag resultieren?
Wir hatten einen Beispielfall in der jüngsten Vergangenheit. Da habe ich einen Assistenzarzt verteidigt, der im Rahmen eines Hintergrundwochenenddienstes beschuldigt wurde. Am Freitag kam es zu einer Operation, ein Standardeingriff bei einer Patientin. Es wurde ein suprapubischer Blasenkatheter gelegt und es ist leider mögliches Risiko, über das auch ordnungsgemäß aufgeklärt wurde, dass bei diesem Eingriff auch eine Darmschlinge verletzt werden kann. Jetzt war es allerdings hier in dem konkreten Fall so, bei dem Eingriff kam es zur Verletzung einer Darmschlinge, das ist unmittelbar nicht aufgefallen. Allerdings ist es auch im weiteren Verlauf des Wochenendes nicht aufgefallen, mit dem Ergebnis, dass die Patientin am Montagabend verstorben ist. Jetzt stellt sich erstmal die Frage, wer hat Schuld an dieser ganzen Sache? Unterm Strich ist es ein Organisationsverschulden gewesen, das sich von der Chefarztposition bis hin zum Assistenzarzt und zur Pflege hin durchgezogen hat. Die Patientin war Außenliegerin, war nicht auf der Ursprungsstation. Sie wurde am Wochenende einfach vollständig von sämtlichen beteiligten Ärzten vergessen zu visitieren. Es ist nicht aufgefallen, dass es der Patientin immer schlechter ging, mit dem tragischen Ausgang, dass die Patientin verstorben ist. Das wäre absolut vermeidbar gewesen, weil die Abteilung nicht im Blick hatte, dass es eben diese Patientin noch gibt. Auch sowas kommt leider häufig vor. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen fahrlässiger Tötung gegen alle beteiligten Ärzte. Das waren in der Summe 8 Stück.
Heute wollen wir uns zwei Themen besonders zu Herzen nehmen, nämlich die Dokumentation und die Aufklärung, die Sie ja auch schon angesprochen hatten. Zunächst mal zur Dokumentation. Warum ist aus juristischer Sicht die Dokumentation denn so wichtig?
Das ist deshalb so wichtig, weil sie gesetzlich geregelt ist, und zwar in § 630f des Bürgerlichen Gesetzbuches. Danach ist der Arzt verpflichtet, eben zum Zweck der Dokumentation in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang eine Patientenakte zu führen. Wie jetzt diese Patientenakte konkret aussieht und ob die elektronisch oder in Papierform geführt werden muss, das obliegt grundsätzlich dem Behandler.
Im medizinischen Bereich gibt es so ein paar Sprichworte, wie zum Beispiel nicht dokumentiert heißt nicht gemacht oder wer schreibt, der bleibt. Stimmen denn diese Aussagen?
Ja, die Aussage ist im Ergebnis zutreffend, wobei man hier bei der Antwort juristisch ein wenig differenzieren muss. Eine Verletzung der Dokumentationspflicht führt nämlich nicht per se zu einem zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch oder auch zu strafrechtlichen Ermittlungen. Aber, und das ist eben der entscheidende Punkt, weshalb es so wichtig ist, in zivilrechtlicher Hinsicht kommen dem Patienten sogenannte Beweiserleichterungen zu, wenn die Dokumentation unvollständig oder widersprüchlich erfolgt ist. Hat zum Beispiel der Arzt eine medizinisch gebotene Handlung und die dazugehörende Aufklärung sowie das Therapieergebnis nicht in der Patientenakte dokumentiert, dann wird vermutet, dass der Arzt die Behandlung auch überhaupt nicht durchgeführt hat. Das bedeutet, dass eine ärztliche Dokumentation indiziert, dass die beschriebene Handlung durchgeführt wurde, und natürlich im Umkehrschluss gilt eine Untersuchung als unterblieben, wenn sie gerade nicht dokumentiert wurde.
Was genau prüfen denn dann die Gerichte, wenn es um die medizinische Dokumentation geht?
Bei der Dokumentation ist es elementar wichtig, dass der Arzt die Akte oder in der Akte sämtliche aus seiner fachlichen Sicht für die Behandlung wesentlichen Maßnahmen und wesentlichen Ergebnisse aufzeichnen muss. Warum habe ich das betont? Ich habe das betont, weil das Gegenstand der Rechtsprechung ist. Es wird eben auf die Wesentlichkeit abgestellt. Und um das einzugrenzen, gibt es gewisse Kriterien, die erfüllt sein müssen in der Dokumentation. Und dazu gehören insbesondere die Anamnese, die Diagnose oder die Diagnosen, die Art der durchgeführten Untersuchung, sämtliche Befunde, die mit dem Patienten besprochenen Therapien beabsichtigte Wirkung. Außerdem, und das ist auch sehr, sehr wichtig, weil meistens kommt es zu Streitfällen oder zur Ermittlung der Staatsanwaltschaft nach einem operativen Eingriff, ist es sehr wichtig, dass eben die Aufklärung und die darauf beruhende Einwilligung des Patienten zu diesem Eingriff entsprechend dokumentiert wurde.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, das Wesentliche muss dokumentiert werden. Was genau ist das Wesentliche?
Natürlich kann nicht zu jeder Behandlung, zu jeder Blutabnahme ein ausführlicher Bericht geschrieben werden, aber es muss eben dokumentiert werden, dass diese Blutentnahme erfolgt ist. Das Laborergebnis muss später zur Patientenakte gereicht werden und es muss auch kurz beschrieben werden, was jetzt eben dieses Laborergebnis für Auswirkungen hat, also wie damit weiter verfahren wird. Es muss eben kurz medizinisch eingewertet werden.
Darf denn die Dokumentation auch delegiert werden, zum Beispiel an einen Assistenzarzt oder Ärztin oder über eine Spracheingabe, oder darf vielleicht auch da künstliche Intelligenz eingesetzt werden?
Grundsätzlich darf das delegiert werden, auch wenn eigentlich das Credo ist, dass derjenige, der die Behandlung vornimmt, auch für die entsprechende Dokumentation sorgt. Weil ich glaube, es wäre auch nicht zeiteffizient, wenn ich eine Behandlung durchführe und dann meinem Assistenzarzt erkläre, was ich gemacht habe, damit er das eben in der Patientenakte niederschreibt. Bei komplexen Operationen ist es natürlich immer eine Frage, wer schreibt jetzt den Operationsbericht? Das bereitet in der Regel nach meinem Wissenstand ja auch der Assistenzarzt vor und dann schaut der Chefarzt nochmal drüber. Also da gibt es durchaus gewisse Möglichkeiten der Arbeitsteilung. Wie die Dokumentation dann in technischer Hinsicht aussieht, das ist grundsätzlich jedem selbst überlassen. Es kann über Spracheingaben oder auch KI-Tools möglich sein, sofern das natürlich in dem jeweiligen Krankenhaus zur Ausstattung gehört. Also man sollte jetzt besser nicht kommen und mit einem privaten Diktiergerät irgendwelche Sachen runterdiktieren, weil dann haben wir nämlich direkt auch wieder datenschutzrechtliche Probleme. Also sofern es im Rahmen der technischen Ausstattung möglich ist, kann man sich natürlich und sollte man sich auch den technischen Möglichkeiten bedienen.
Haben Sie denn vielleicht auch so ein Beispiel, wo eine besonders gute oder vielleicht auch eine besonders schlechte Dokumentation den Ausgang eines Verfahrens maßgeblich beeinflusst hat?
Da gibt es tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Beispiele, weil das ist in der Tat mein tägliches Brot. Ein Beispiel, und das ist, glaube ich, besonders praxisrelevant, ist die Dokumentation unter einem falschen Namen oder unter einem falschen IT-Account. Klingt jetzt erstmal banal. Aber ich hatte kürzlich ein Strafverfahren gegen einen Assistenzarzt, der war als Stationsarzt eingeteilt an besagten Tag und hat über seinen IT-Account auch ganz normal dokumentiert. Dann kam der Schichtwechsel, er hat sich nicht ausgeloggt. Die Dokumentation, die dann von dem nachfolgenden Stationsarzt fortgeführt wurde, erfolgte dann unter dem Namen meines Mandanten. Und der Teufel ist ein Eichhörnchen, wie es dann so kommen sollte und wollte, ist es dann tatsächlich zu einem Todesfall gekommen, der auch akut hätte verhindert werden können möglicherweise. Und natürlich wurden erstmal strafrechtliche Ermittlungen gegen meinen Mandanten eingeleitet, weil nämlich unter seinem Namen dokumentiert wurde. Anderes klassisches Beispiel, das kennt man sicherlich auch aus der Praxis, dass es einen Generalaccount gibt oder man sich seine eigenen persönlichen Zugangsdaten ganz klassisch unter der Tastatur auf einem Post-it notiert hat oder sonst irgendetwas, sodass sich im Grunde jeder einloggen kann. Und dann gilt natürlich erstmal das, was dort dokumentiert ist, wird einem erstmal selbst zugerechnet. In beiden Fällen konnten wir glücklicherweise nachweisen anhand der gestempelten Dienstzeiten, dass mein jeweiliger Mandant nicht mehr im Haus war, als die Dokumentation vorgenommen wurde. Das heißt, strafrechtlich sind wir da mit einem blauen Auge davongekommen. Allerdings hat es arbeitsrechtliche Konsequenzen bei beiden zur Folge gehabt. Es ist eine Abmahnung erfolgt, weil entgegen der IT-Richtlinien gehandelt wurde. Und diese Abmahnung findet sich natürlich dann auch in der Personalakte wieder.
Die Dokumentation hält fest, was getan wurde. Die Aufklärung hingegen entscheidet aber darüber, ob etwas überhaupt rechtmäßig getan werden darf oder dürfte. Was genau verstehen denn dann Gerichte unter einer ordnungsgemäßen medizinischen Aufklärung?
Grundsätzlich muss, und hier komme ich jetzt wieder kurz mit einer Vorschrift aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch, wer es nachlesen möchte, das ist Paragraph 630e des BGB. Danach ist der Arzt verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären. Auch hier haben wir wieder das Merkmal der Wesentlichkeit. Und dazu gehören insbesondere Art, Umfang, konkrete Art und Weise der Durchführung, die zu erwartenden Folgen und Risiken der Maßnahme, ihre tatsächliche Notwendigkeit in Form der Dringlichkeit, ihre Eignung im konkreten Fall und auch die Erfolgsaussichten im Hinblick auf Diagnose und Therapie. Wichtig ist, und auch das wird immer wieder in der Rechtsprechung betont, ist, dass sich die Aufklärung auch auf mögliche Alternativmaßnahmen beziehen muss. Also immer dann, wenn es zwei Möglichkeiten gibt, muss objektiv darüber aufgeklärt werden, auch wenn der Arzt aus welchen Gründen auch immer aus seiner Sicht beispielsweise zu Variante 1 tendiert, muss er dennoch den Patienten auch offen in Bezug auf Variante 2 aufklären. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der beachtet werden muss, nämlich immer dann, wenn es medizinisch nicht indizierte oder eben medizinisch nur relativ indizierte Eingriffe sind, die durchgeführt werden sollen. Auch da gibt es viel Rechtsprechung zu. Ein solches Beispiel sind etwa Sterilisationen. Hier gibt es gesteigerte Anforderungen an die Aufklärung an sich, denn es muss jeweils explizit das Für und das Wider einer solchen Sterilisation nebst aller in Betracht kommenden Komplikationen realistisch aufgezeigt werden. Denn es ist im Endeffekt ein Eingriff. Eingriffe sind immer mit Risiken verbunden und der Patient sollte wissen, dass es eben nicht mal so ein Termin beim Friseur ist.
Jetzt haben wir schon ein bisschen zusammengefasst, was jetzt in der Aufklärung alles enthalten sein sollte, aber in welcher Form soll sie eigentlich vorliegen? Also muss sie schriftlich stattfinden, reicht's mündlich oder braucht's vielleicht beide Elemente?
Das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich muss die Aufklärung mündlich erfolgen. Denn nur bei einer mündlichen Aufklärung hat natürlich auch der Patient im direkten Gespräch Rückfragen zu stellen. Nur so können etwaige Unklarheiten beseitigt werden. Allein die mündliche Aufklärung ist auch nach BGH-Rechtsprechung ausschlaggebend dafür, ob die Aufklärung tatsächlich ordnungsgemäß erfolgt ist. Eine schriftliche Aufklärung, und das ist sehr wichtig und das wissen viele Mediziner nicht, ersetzt das mündliche Aufklärungsgespräch gerade nicht. Jetzt könnte man meinen, okay, bei jeder Aufklärung vor einem Eingriff habe ich doch meinen schönen Bogen ausgedruckt aus irgendeiner Vorlage. Das ist auch aus Gründen der Beweisbarkeit sehr ratsam, darauf zusätzlich, also ergänzend zurückzugreifen. Diese schriftlichen Formblätter decken alle Standardverläufe im Grunde ab und sollten mit dem Patienten aber, und ich sage es wieder, im mündlichen Gespräch erörtert werden. dann können eben gezielt Rückfragen gestellt werden und es ist auch sinnvoll, dass man von dieser Freitextfunktion, die am Ende eines jeden solchen Formblattes gegeben ist, Gebrauch macht und noch handschriftliche Notizen ergänzt. Das ist für eine mögliche Beweisbarkeit später vor Gericht von Relevanz, weil das zeigt, dass ein Dialog mit dem Patienten stattgefunden hat und ergänzende Ausführungen noch vorgenommen wurden. Anschließend, aber das ist in der Regel auch Standard, sollte eine Kopie oder eine Durchschrift dieses Bogens auch dem Patienten zur Verfügung gestellt werden.
Im medizinischen Alltag ist viel Zeitdruck. Ein Beispiel wäre da die Notaufnahme. Wenn da jemand akut eingeliefert wird, man hat vielleicht gar nicht mehr die Zeit, jetzt über die Operation gänzlich aufzuklären oder überhaupt aufzuklären, weil die Person gar nicht mehr ansprechbar ist. Wie wird denn dieser Fall dann gehandhabt?
Das ist in der Tat ein gutes Beispiel und kommt ja in der Praxis tagtäglich zuhauf vor. Grundsätzlich muss es einen gewissen Zeitraum geben. Das ist erstmal der Ausgangspunkt zwischen der Aufklärung und dem Eingriff selbst. Denn durch diese Zeit, die Bedenkzeit, soll gewährleistet werden, dass der Patient seine Einwilligung in den Eingriff auch wohl überlegt und reflektiert treffen kann. Also der Patient sollte durchaus ein paar Nächte darüber schlafen können. Relevant sind hier auch wiederum Schwere und Umfang des Eingriffs. Hier muss man differenzieren. Bei komplexeren Eingriffen benötigt der Patient mehr Bedenkzeit als bei einem hochstandardisierten Eingriff. Auch das spielt eine Rolle. Bei elektiven Eingriffen sollte man darauf achten, dass die Aufklärung nicht erst am Operationstag selbst erfolgt, weil dann ist eben diese Bedenkzeit auch aufgrund einer gewissen Drucksituation zu kurz. Mindestens einen Tag vorher, beispielsweise bei stationärer Aufnahme, sollte hier die Aufklärung erfolgen. Problematisch ist es in der Tat in einer Notfallsituation, das haben Sie ja gerade angesprochen. Im Notfall gelten auch erstmal diese Grundsätze fort. Sie können allerdings in Umfang und Tiefe der jeweiligen Notfallsituation angepasst werden. Das bedeutet, je dringlicher eine Behandlung ist, desto stärker tritt der Schutz des Patientenwohls in den Vordergrund. Also Ärzte müssen grundsätzlich ja immer alles Zumutbare unternehmen, um den Patienten zu retten. Zugleich müssen sie aber auch alles Zumutbare unternehmen, um den Patienten vor diesem Eingriff zu informieren. Und auch das hatten Sie schon angesprochen. Was ist, wenn der Patient nicht mehr aufgeklärt werden kann, nicht mehr informiert werden kann, weil er beispielsweise bewusstlos ist? Fokus liegt auch hier wieder ganz klar auf der Rettung des Patienten. Und da wird einfach davon ausgegangen, dass die Rettung des Patienten natürlich auch der vorderste Wille oder das vorderste Interesse des Patienten selbst ist. Wenn es keine gegenteiligen Anhaltspunkte gibt, darf davon ausgegangen werden. Allerdings, und hier kommen wir jetzt wieder zu den Dokumentationspflichten, ist es sehr, sehr entscheidend in diesen Fällen, wenn der Patient vorher nicht mehr aufgeklärt werden konnte, dass nach dem Eingriff eine entsprechende Information unverzüglich nachgeholt wird. Und da ist es auch wichtig, dass umfassend über alle durchgeführten Maßnahmen nachträglich unterrichtet werden muss. Und auch das wiederum muss dokumentiert werden.
Es gibt ja auch die ein oder anderen Patientinnen und Patienten, die wollen gar nicht erst hören, was könnte jetzt bei diesem Eingriff alles passieren, was kann alles schiefgehen. Wie sieht's denn mit diesem Sonderfall dann aus?
Wer sich elektiv operieren lassen möchte, der muss sich auch entsprechend aufklären lassen. Das ist Gegenstand oder resultiert aus den Nebenpflichten des Behandlungsvertrages. Und wer nicht bereit ist, sich aufklären zu lassen, da kann ich nur jedem Arzt dazu raten, den Eingriff auch nicht durchzuführen, sofern es nichts Lebensbedrohliches ist.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie es idealerweise ablaufen sollte. Aber wie wir alle wissen, im medizinischen Alltag ist es stressig. Fehler können also passieren oder es kann auch einfach der Vorwurf entstehen, dass ein Fehler passiert ist. Ab welchem Zeitpunkt empfehlen Sie dringend, rechtlichen Beistand einzuschalten?
Die Frage ist einfach zu beantworten, ab sofort. Also bedeutet immer, sobald behördliche Maßnahmen laufen und man als Arzt in den Fokus geraten ist, sei es als Zeuge oder sogar als Beschuldigter, sollte man sich fachkundigen anwaltlichen Rat suchen.
Welche rechtlichen Konsequenzen können denn Ärztinnen und Ärzten bei Dokumentations- und Aufklärungsfehlern drohen? Also was wäre denn so der Worst Case, der eintreten kann?
In strafrechtlicher Hinsicht ist es so, wenn Dokumentations- und Aufklärungsfehler festgestellt werden, ist eine Verurteilung wegen Körperverletzung oder Tötung möglich. Kommt es zu einer solchen Verurteilung, wird eine Kriminalstrafe verhängt. Das kann eine Geldstrafe sein, das kann aber auch eine Freiheitsstrafe sein, die unter Umständen zur Bewährung ausgesetzt wird. Jetzt ist das alles schon schlimm genug und man denkt, es kann nicht noch schlimmer kommen, aber es gibt auch noch die sogenannten außerstrafrechtlichen Nebenfolgen. Außerstrafrechtliche Nebenfolgen, das sind solche Konsequenzen, die nicht aus dem Strafrecht selbst stammen, wie eben diese Kriminalstrafe, aber durch das Strafverfahren und dessen Ausgang ausgelöst werden. Bedeutet konkret, Ärzte, die im Rahmen ihrer berufstypischen Ausübung eine Straftat begangen haben und verurteilt worden sind, haben das Risiko, dass die Approbationsbehörde beispielsweise ihre Approbation entzieht oder ein Berufsverbot auf Zeit verhängt wird. Auch das ist alles möglich. Es muss also von dem Verteidiger neben der eigentlichen Verteidigung im Strafverfahren auch die strafrechtliche Konstellation vor dem Hintergrund der Berufsaufsicht dringend mitgedacht werden.
Das heißt, die Dimensionen sind da ganz schön breit gefächert, was da auf Medizinerinnen und Mediziner zukommen kann.
Genau. Neben den strafrechtlichen Ermittlungsverfahren und den möglichen berufsrechtlichen Konsequenzen gibt es noch weitere außerstrafrechtliche Nebenfolgen. Das klingt jetzt erstmal banal und viele haben das erstmal nicht auf dem Schirm. Allerdings kann eine strafrechtliche Verurteilung oder sogar der Beginn eines Ermittlungsverfahrens zum Entzug des Jagdscheins bei Hobbyjägern führen, zum Entzug des Waffenscheins bei Sportschützen oder wer beispielsweise Freizeitpilot ist, der kann auch da seine Lizenz verlieren. Wichtig ist es nämlich, an dieser Stelle zu betonen, dass jeder Arzt oder jede Ärztin, die gegen die strafrechtlich ermittelt wird, ihrem Strafverteidiger auch dies mitteilen, denn auch das muss bei der Verteidigungsstrategie berücksichtigt werden.
Was würden Sie denn Ärztinnen und Ärzten gerne mitgeben, die sich bislang vielleicht auch wenig mit dem Medizinstrafrecht beschäftigt haben?
Also zunächst drücke ich jedem Arzt und jeder Ärztin die Daumen, dass das auch so bleibt in der Zukunft, dass man sich gerade nicht mit dem Medizinstrafrecht beschäftigen muss. Kommt es aber dann doch mal zu strafrechtlichen Ermittlungen, man ist selbst im Fokus solcher Ermittlungsverfahren, dann ist es wirklich entscheidend, auch das habe ich schon betont, sich frühzeitig professionellen anwaltlichen Rat einzuholen. Und auch hier ist es wichtig, dass man darauf achtet, dass man sich Rat bei einem Strafverteidiger holt, der den Fokus auch auf Medizinstrafrecht gelegt hat. Denn wenn ich umgeknickt bin oder mir das Bein gebrochen habe, dann gehe ich ja schließlich auch zu einem Orthopäden oder Unfallchirurgen und werde nicht beim Zahnarzt vorstellig. Nicht jeder Mietrechtler ist gleichzeitig ein guter Strafverteidiger, was auch vollkommen logisch ist, denn es sind unterschiedliche Disziplinen. Gerade professionelle Beratung und Unterstützung am Anfang ist essentiell. Denn Verteidiger wissen, dass gerade die ersten Stunden oder die ersten Tage des Ermittlungsverfahrens entscheidend sind. Es sollte der Dialog mit der Staatsanwaltschaft gesucht werden. Es muss Akteneinsicht beantragt werden. Frühzeitige Kooperation und Aufklärungshilfe wird ebenfalls sehr befürwortet von den Ermittlungsbehörden. Und nur so kann man eine bestmögliche Verteidigungsstrategie aufstellen.
Wir haben heute gesehen, Medizinstrafrecht ist kein abstraktes Randthema, sondern ein sehr konkreter Bestandteil des ärztlichen Alltags. Besonders, wenn es um Dokumentation und Aufklärung geht. Wenn Sie sich weiter mit dem Thema Medizinstrafrecht beschäftigen wollen, dann finden Sie in den Shownotes Artikel und echte strafrechtliche Fälle, die ich Ihnen verlinkt habe. Ich hatte heute viel Freude daran, den Blick aus juristischer Sicht auf die Medizin zu richten. Ich möchte mich besonders bei Ihnen, Frau Dr. Frank, für die spannenden Einblicke bedanken.
Vielen Dank, Frau Weber. Es hat mir auch große Freude gemacht.
Bis zum nächsten Mal.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.